halbes Jahrhundert Protest und Widerstand, vom Generalstreik zur Schienenblockade.
Die deutsche Anti-Atom-Bewegung ist auf den Schultern der Protestgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die Erfahrung mit Diktatur und Weltkriegen, Hiroshima und Nagasaki, die Erinnerung an diese Gemetzel und die grundsätzliche Ablehnung militärischer Gewalt. All dies vereint der Slogan »Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg«.
Ohne die Menschen, die sich zu Beginn der 50er Jahre erst gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik und im Weiteren gegen die Atombewaffnung und Raketenstationierung zur Wehr gesetzt haben, ohne die Friedensappelle der Ohne-mich-Bewegung in Kirchen- und Gewerkschaftskreisen und später die Ostermärsche, wären Wucht und Ausdauer des außerparlamentarischen Protests gegen die Atomkraft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis heute kaum erklärbar.
Als die Pläne der Adenauer-Regierung zur atomaren Bewaffnung Westdeutschlands publik wurden, reagierten viele Menschen argwöhnisch. Die Verharmlosung von Atomwaffen durch Regierung, VolksvertreterInnen und LobbyistInnen mobilisierte auch die Göttinger 18. Die Gruppe angesehener NaturwissenschaftlerInnen veröffentlichte 1957 die Göttinger Erklärung, in der sie ankündigten, sich keinesfalls an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Es war die Basis für die legendäre Initiative Kampf dem Atomtod, die damals Großdemonstrationen organisierte, von Kiel bis München.
In Hamburg ging am 19. April 1958 bei der größten Kundgebung nach dem Zweiten Weltkrieg 120.000 Menschen auf die Straße. Viele Beschäftigte von Werften und Stahlindustrie legten die Arbeit nieder und zogen in langen Marschkolonnen zum Rathausmarkt. Politologe Wolfgang Kraushaar beschreibt ein Bild hoher Geschlossenheit. Die vom Fischmarkt kommenden ArbeiterInnen fordern auf Pappschildern Generalstreik gegen Atomtod und Hände weg von den Atomwaffen.
Schließlich entschied der NATO-Rat, dass allein die USA die Befehlsgewalt über den Einsatz von Atomwaffen von Europa aus haben sollten. Deutschland wurde so nicht zur Nuklearmacht. Immerhin. SPD und Gewerkschaften verabschiedeten sich in der Folge schnell aus der Anti-Atom-Bewegung.
Wichtige Inspiration für den außerparlamentarischen Anti-Atom-Aktivismus wurde dann die neue Ostermarschbewegung. Der Brückenschlag ist exemplarisch an einer Familie festzumachen. Hans Konrad und Helga Tempel, beide aktiv im Verband der Kriegsdienstverweigerer in Hamburg. Über ihre Verbindungen zur britischen Kampagne War Resisters International waren Tempels auf die Eldermaston Marches aufmerksam geworden, die jeweils an Ostern stattfanden. Es reifte die Idee, einen ähnlichen Marsch auch in der Bundesrepublik zu organisieren.
Am Karfreitag 1960 gingen gut 1000 Menschen mit einer musikalischen Wanderung los, zum Truppenübungsplatz im niedersächsischen Bergen. Hier sollten Raketen stationiert werden, die Nuklearsprengkörper transportieren können.
Die Aktion beeinflusste die Kultur des Protests der kommenden Jahre. Die Ostermärsche wurden ein Magnet der westdeutschen Folkszene. Es war die frühe Verbindung von Musik und Politik, die so charakteristisch für die Anti-Atom-Bewegung werden sollte.
...1962 nahmen schon 50.000 Menschen am Ostermarsch teil. 5 Jahre später bereits 3-mal so viele. Hier entstanden auch erste Infrastrukturen für den außerparlamentarischen Protest. Der neue Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz koordinierte bald an die 1000 lokale Aktionsgruppen im gesamten Bundesgebiet.
des Kanzlers Mahnung oder vor dem Gebrauch der Grundrechte wird gewarnt.
Mit der Parole gegen die französischen Atomwaffenversuche im Pazifik, lieber aktiv als radioaktiv, machte sich die Bewegung in den 70ern auf den Weg an die Bauplätze der deutschen Atomkraftwerke. Sehr zum Ärger von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Mit eigens verlangter und von den ARD-Programmchefs demütigst gewährter Sendezeit direkt nach der Tagesschau versuchte der Kanzler 1977, den AktivistInnen ihr Engagement auszureden. Er warnte die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger eindringlich davor, sich den angekündigten Protesten gegen das Atomkraftwerk Brokdorf anzuschließen.
Damit rechtfertigte Schmidt schon prophylaktisch nahezu alle polizeilichen Mittel, die im folgenden Kampf um den Bauplatz am Elbdeich zur Anwendung kommen sollten. Der Kanzler sprach den WählerInnen ganz offen die grundsätzlich verbürgten Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit ab. Das Ergebnis? Die Proteste der außerparlamentarischen Bewegung wurden radikaler. Kein Meiler konnte in den 70ern ohne massives Sicherheitsaufgebot realisiert werden und ohne, dass die Massenaufmärsche in regelrechte Schlachten um die Bauplätze mündeten.
So auch im Süden der Republik, wo am Kaiserstuhl in Wiel die Pläne für ein Atomkraftwerk weit gediehen waren. Wegen des immensen Widerstandes konnten sie nicht realisiert werden. Der lokale Protest im Ländle war von der Atomlobby so entschlossen nicht erwartet worden. Die Landesregierung reagierte wütend auf die Trecker-Demos und Kundgebungen der Einheimischen. Ministerpräsident Hans Filbinger machte für die ablehnende Stimmung den Einfluss ortsfremder Extremisten verantwortlich, lag aber völlig falsch.
Im Februar 1975 wird nach einer Kundgebung mit 28.000 Menschen der Platz, wo der Atomreaktor in Wiel mal stehen sollte, besetzt. Von Frauen und Männern aus Rheinfischer- und Winzerfamilien, EinzelhändlerInnen und KleinunternehmerInnen, Hausfrauen mit CDU-Parteibuch. Landwirte überrennen Absperrungen und Polizeiketten, WinzerInnen prügeln sich mit den Uniformierten, Kinder setzen sich mit ihren Eltern in die für den Bauzaun ausgehobenen Löcher.
Ministerpräsident Filbinger, jener bis zuletzt uneinsichtige einstige Nazi-Richter, verantwortlich für mehrere Todesurteile, schloss daraus, wenn das Beispiel Wiel Schule macht, ist eine sinnvolle Entwicklung dieses Landes in eine gute Zukunft nicht mehr möglich.
Überwachung und Gewalt, wenn der Staat übers Ziel hinausschießt.
Die Zuspitzung der Atomkontroverse in Deutschland fiel in die Zeit, in der Politologe Kraushaar Westdeutschland im nicht erklärten Ausnahmezustand verortete. Als Antwort auf die Attentate und Entführungen der Rote Armee-Fraktion entwickelte die Bundesregierung im deutschen Herbst eine Art Sicherheitsarchitektur, in der Exekutive und Legislative kaum noch zu trennen waren. Gesetzesverschärfungen schränkten die Grundrechte spürbar ein.
Deshalb erreichten Zehntausende Anti-Atom-DemonstrantInnen oftmals nicht einmal die Orte angemeldeter Kundgebungen. Die Polizei riegelte ganze Regionen hermetisch ab. Der damalige Innenminister Gerhard Baum räumt rückblickend eine Aufrüstung ein, die über das Ziel hinausging, wie der Liberale dezent formuliert.
Zahllose Prozesse gegen Anti-Atom-AktivistInnen wurden angestrengt. Es ging um Abschreckung. Und nicht einmal nachdenkliche ProtagonistInnen der Atomindustrie blieben verschont. So wurde die Privatwohnung des an den nuklearen Segnungen vorsichtig zweifelnden Atommanagers Klaus Traube vom Verfassungsschutz verwanzt wegen angeblicher Kontakte zu Terroristen. Traube war Atomboss bei der Frankfurter AEG Telefunken, bei General Dynamics in San Diego und der Interatom in Benzberg, wo er an der Entwicklung der ersten bundesdeutschen Siedewasserreaktoren beteiligt war. Der illegale Lauschangriff gegen Traube verursachte einerseits eine Regierungskrise, führte aber auch dazu, dass sich der Atommanager zu einem engagierten Umweltforscher wandelte, der sich im Weiteren für die Erschließung und Förderung alternativer Energiequellen stark machte.
Traubes Ausforschung war nur ein Teil der weitreichenden Überwachung. Sonderkommissionen der Polizei und Geheimdienste spitzelten zahlreichen Aktivistinnen hinterher, die sie der Bildung einer kriminellen Vereinigung verdächtigten. Ein Passus des Strafgesetzbuches, Paragraph 129, machte es möglich. Der Schnüffelparagraph erlaubte Polizei und Staatsanwaltschaften weitreichende Maßnahmen auch bei spärlichstem Verdacht. Die Ergebnisse der flächendeckenden Überwachung fielen überaus dürftig aus. Nur 1% der Paragraph 129 Ermittlungen führte zu Verurteilungen.
Aufrüstung auf beiden Seiten, die Schlachten am Bauzaun.
Die geheimdienstliche Verfolgung vieler Aktivistinnen ging einher mit zunehmender Polizeigewalt gegen die Anti-Atom-Kundgebung. In der legendären Schlacht um Gronde 1977 versuchten tausende BürgerInnen, nach dem Vorbild von Wiel, den künftigen Standort des Atomkraftwerks am Ufer der Weser zu besetzen. Die PolizistInnen gingen mit äußerster Härte gegen die DemonstrantInnen vor.
In Frankreich hatte es schon Tote auf den Schlachtfeldern um die geplanten Meiler gegeben. Dort setzt die Polizei bei einer Demonstration von 70.000 Menschen in Malville 1977 sogar Offensivgranaten ein. Kriegswaffen. Vital Michelon schlägt eine dieser Granaten vor die Brust. Der 31-jährige Physiklehrer erleidet einen Lungenriss. Hunderte Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Einigen reißen die Sprengkörper Gliedmaßen ab.
Auch der deutsche Atomstaat definiert sein bedingungsloses Eintreten für die Nutzung der Atomkraft in den 70er Jahren als Krieg, indem er die Wahrnehmung des grundgesetzlich garantierten Rechts auf Versammlungsfreiheit mit paramilitärischer Aufstandsbekämpfung gegen hunderttausende BürgerInnen beantwortet. Beim Marsch auf Burgdorf leistete erstmals der Bundesgrenzschutz Schützenhilfe gegen die Anti-Atom-Aktivistin. Aus Hubschraubern warfen die Beamten im Tiefflug Gasgranaten auf die ProtestlerInnen, die in den Weiten der schleswig-holsteinischen Wilstermarsch gänzlich schutzlos waren. Und damit war es nicht genug, beobachtete der NDR damals.
Die Polizei setzte nach. Die Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes flogen tief und dicht über den Köpfen der abrückenden Demonstranten. Auch eine Demonstration. Die Demonstration der Staatsmacht.
Lesen ohne Atomstrom-Autor Henning Fenske war 1981 persönlich vor Ort und beschrieb das Geschehen pointiert im Magazin konkret.
Ein zweifelnder Blick zu den Jungs, die dem Hannoveraner PKW entsteigen. Helme, Gummiknöppel, Schaumgummipolsterung und Schutzbrett am linken Unterarm. Dass ich das alles nicht habe, wird mir noch leid tun. Überall Straßensperren der Polizei. Bei Dampfleth steht der Josef Leinen, Stratege und Demonstrationschef, vor einer Polizeisperre und fordert die AKW-Gegner auf, sich einzeln, à la Flughafen, durchsuchen zu lassen. »Das ist unsere einzige Chance, zum Bauplatz zu kommen«, ruft er aus. »Wir fahren weiter. Wir wollen unkontrolliert zum Bauzaun. Wir sind eben richtige Kriminelle. Wer nach Brockdorf geht, ist ein Rechtsbrecher«, sagte Hamburgs Innensenator Pawelczyk. »Uns ist das, legal, illegal, scheißegal. Wir haben die demokratischen Grundrechte auf unserer Seite.« Der Hamburger Zug ist 25 Kilometer lang. Anhalten, aussteigen, fertig machen zum Marsch auf den Zaun. Kein Helm, wie gesagt, kein Knöppel. Man kann mir die Friedfertigkeit nicht absprechen. Andere sind schlauer. Sie haben Konsequenzen gezogen aus dem, was sie in den Jahren zuvor gesehen und erlebt haben. Wie die mobilen Einsatzkommandos 1977, Tücher vorm Gesicht, Schusswaffen in den Händen, heimfahrende Menschen aus den Autos zerrten, ihnen die Hände auf den Rücken fesselten und sie bäuchlings auf die Straßen warfen. Wir gehen los, Richtung Konfrontation. Die Menge der Menschen ist unübersehbar. Am Horizont ist er zu erkennen, der Platz, der wieder Wiese werden soll. Die Rechtsbrecher nähern sich dem Zaun. Hierzulande muss man Recht brechen, wenn man gegen Atomkraftwerke oder Atomraketen ist. Es gibt Fehlentwicklungen, die zum Verbrechen führen, und da darf eine Minderheit, die das erkennt, nicht mehr mitspielen. Von energischem Protestgemurmel allein fällt dieser Bauzaun nicht um. Da steht er. Seine Gegner strömen von allen Seiten herbei, das Monstrum ist umzingelt. Und nun stehen wir Unbotmäßigen da, sind dreimal so viele wie 1977, und ich denke, hier wird es irgendwann mal Tote geben. Der Staat zeigt dann auch, was er drauf hat. Überraschungsangriff, Blitzkrieg, Wassermarsch, hau den Lukas, alles Gute kommt von oben, Kranich und Elster, die beiden Hubschrauber, üben Formationsflug nur wenige Meter über unseren Köpfen. Es macht wirklich Angst. Ich denke, wenn jetzt der Befehl kommt, Feuer frei, werden sich nur wenige weigern zu schießen. Und dann? Die Schlacht hat 3 Stunden gedauert. Rückmarsch in 10er-Reihen, untergehakt, warten, dass keiner allein zurückbleibt. Alle wissen, was die Staatsmacht für Einzelgänger und kleinere Gruppen vorsieht. Hasenjagd, den Sport für wohltrainierte Beamte, die immer noch Lust haben, auf Schwächere loszugehen. Und dann kommen sie nochmal, Hubschrauber im Tiefflug, dass einen der Wind der Rotoren zu Boden reißt, sausende Knüppel der Hundertschaften, Materialschlacht der Wasserwerfer. Niemanden hier verwundert dieser irrationale Ausbruch von Staatsterrorismus. Meine Freundin und ich rennen um unser Leben quer über die Wiese. Ein einzelner Bulle, offenbar im Blutrausch, keucht hinter uns her. Er ist schneller als wir. Das wird bedrohlich. Es tut mir leid, dass ich keinen Helm auf habe und nichts in der Hand. Plötzlich taucht Freund Ernst auf, mit Motorradhelm und solidem Eichenknüppel, stellt sich zwischen uns und den Bullen. Der bleibt stehen, grinst unschlüssig, dreht sich dann um und stapft zurück. Warum nicht gleich so?
Zu derlei Szenen kam es an allen Schauplätzen der Anti-Atom-Kämpfe in den 70er und 80er Jahren. In der Folge bildeten sich verstärkt aktionsstarke Kleingruppen, die subversiv agierten, sodass Sabotageaktionen dramatisch zunahmen, wie die Zeitschrift Der Spiegel berichtete. Und weiter schrieb, es seien Anschläge der Atomgegner, die meist in Kleingruppen von 3 bis 4 Personen agieren und fast immer nachts zuschlagen. Die Polizei sei hilflos angesichts der anonymen SaboteurInnen, die einen verbissenen Kampf gegen Atomstaat und Atommafia führen.
Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen hielten die Anschläge an. Die revolutionären Heimwerker, sägenden Zellen oder progressiven Gartenzwerge veröffentlichten regelmäßig Bekennerschreiben. Anlässlich eines abgebauten Mastes der Atommafia, wie es in einem klandestinen Werk heißt, betonten die Aktivistinnen ihre Motivation für die Militanz.
Weiterbau und vielleicht auch die Inbetriebnahme heißt für uns nicht die Beendigung unseres Widerstandes, sondern eine neue Phase unseres Kampfes.
Der sich im Weiteren zentral gegen die Transporte des strahlenden Abfalls der Atomkraftwerke richten sollte. Deren Errichtung selbst war letztlich in den meisten Fällen nicht zu verhindern.
Illegal und scheißegal. Bring doch mal den Müll unter.
Egal welch strahlendes Projekt die Regierenden durchsetzen wollten, wenigstens eine von den Gerichten eingeforderte Bedingung galt es auch für sie zu erfüllen. Den sogenannten Entsorgungsnachweis. Ohne Platz für den Müll kein Strom aus Atom. Das war die Ansage. Alles drehte sich fortan um die Frage, wohin mit dem strahlenden Abfall, der unweigerlich tonnenweise in den vielen neuen Atomkraftwerken anfällt.
Das wusste damals keiner. Und heute auch nicht. Auf der Erde warten inzwischen Millionen Tonnen Atommüll darauf, für Jahrmillionen sicher eingeschlossen zu werden. Denn die Halbwertszeit, in der die Aktivität eines Radionuklids durch Zerfall auf die Hälfte sinkt, beträgt bei Plutonium 24.000 Jahre, bei Neptunium 2 Millionen Jahre. Bei Jod 129 halbiert sich die Strahlungsintensität erst in 12 Millionen Jahren.
In Deutschland gibt inzwischen eine sogenannte Endlagerkommission das Ziel dieser brisanten Müllabfuhr vor. 1 Million Jahre Sicherheit. Die Folgen des mittels Kernspaltung erzeugten angeblich so günstigen und sauberen Stroms, den gerade mal 3 Generationen verbraucht haben, tragen sodann die kommenden 30.000 Generationen, gesundheitlich wie finanziell. Wirtschaftsprüfer haben errechnet, dass an Kosten für die ordnungsgemäße Lagerung des angefallenen Atommülls mindestens 182 Milliarden Euro aufzubringen sein werden.
Im Inner Circle der westdeutschen Atomenthusiastinnen war es allzeit das beherrschende Thema. Man wusste sehr wohl um den neuralgischen Aspekt des Big Deals. Wohin nur mit diesem äußerst unangenehmen Rest der Kernspalterei? Gern hätte man den Dreck schon früh dem Systemfeind untergeschoben, den Brüdern und Schwestern drüben, diskret gegen harte D-Mark. Doch die Verhandlungen scheiterten.
Danach geriet sogar Chinas Wüste Gobi ins Visier. Nur weg das Zeugs. Wieder Geheimverhandlungen, die aber nicht lange geheim blieben und schließlich auch scheiterten.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die deutschen Regierungen schon tonnenweise Atommüll im Meer versenken lassen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Billiglösung war verlockend. So beteiligte sich die Bundesrepublik schon im Mai 1967 an der Verklappung radioaktiver Abfälle im Atlantik, 250 Seemeilen vor der Küste Portugals. Auch vor der spanischen Küste wurde Atommüll in den Atlantik gekippt, ebenso in die Nordsee, die Ostsee, den Pazifik, die russische Karasee und ins Polarmeer.
Erst im Februar 1994 trat ein generelles Verbot in Kraft. Mit einer gewichtigen Einschränkung. Zu unterlassen ist nur das Versenken von Fässern. Das gehe nicht. Die Einleitung flüssiger radioaktiver Abfälle über Pipelines ins Meer, wie es bei den für den deutschen Strahlenmüll noch immer so dringend benötigten Wiederaufarbeitungsanlagen im französischen La Hague und dem britischen Sellafield oder auch an der Reaktorruine von Fukushima gängige Praxis ist, ist davon unberührt. Die strahlende Brühe fließt bis heute weiter in Nordsee und Pazifik. Millionen Liter.
Milliarden im Salz versenkt von einstürzenden Neubauten.
Auch der realsozialistische Strahlenabfall musste weg. Jenseits der Mauer wurde als Mülllager früh ein ehemaliges Bergwerk in Sachsen-Anhalt auserkoren, Morsleben. Der Salzstock war zwar vom Kali- und Salzabbau durchlöchert, aber auch im Osten Deutschlands war es üblich, fachliche Hinweise zu ignorieren, wie die des DDR-Brennstoffinstituts.
Das hatte 1969 auf eine große hydrologische Gefährdung hingewiesen und Zweifel an der Sicherheit des alten Bergwerks geäußert. Immer wieder warnten ForscherInnen umgangssprachlich, die Grube könnte absaufen. Dessen ungeachtet wurden die fragilen Stollen 1971 als Endlager für radioaktive Abfälle in Betrieb genommen.
Von ihrer Güte war noch in den 90ern die seinerzeitige Cheflobbyistin im zwischenzeitlich vereinigten Bundesumweltministerium überzeugt. Als studierte Physikerin kannte sich Angela Merkel schließlich besonders gut aus und sagte über Morsleben:
Die Standsicherheit des Endlagers und der betroffenen Versturzkammern, wie auch der Hohlräume darüber und darunter, ist für die nächsten Jahrzehnte gegeben.
Doch wieder wies die Realität nach, dass die Halbwertszeit der Analyse von regierenden Fachkräften überaus kurz ist. Die nuklearen Visionen von Merkel und Schmidt, Ulbricht und Honecker waren ähnlich treffsicher wie die statistisch zu erwartenden Unfälle in Atommeilern alle 200.000 Jahre. Und so rumpelte es auch nur ein Jahr nach dem Merkelschen Testat im Salzberg von Morsleben, als sich ein 2000 Tonnen schwerer Gesteinsbrocken aus dem Deckgebirge löste und in einen der Hohlräume des angeblichen Endlagers krachte.
Das ist jetzt aber auch schon egal. Der Müll soll bleiben, wo er ist, meinen die heute regierenden Fachkräfte. Auch mangels Alternative. Die Bundesregierung will die verseuchten Stollen in Morsleben jetzt fluten oder mit Beton verfüllen lassen. Gut 2 Milliarden sind dafür nochmals veranschlagt. Die Rechnung geht an die SteuerzahlerInnen, wie immer.
Mehr als das Doppelte prognostiziert der Bundesrechnungshof für das Nachbardesaster namens Asse 2, auch ein ehemaliges Bergwerk nahe Wolfenbüttel. Dort versucht die westdeutsche Atomindustrie seit 1967 die Endlagerung. Immer wieder, erstmals 1965 das Oberbergamt, hatten auch hier Fachleute warnend darauf hingewiesen, dass der Wolfenbüttler Stollen in absehbarer Zeit absaufen würde. Was Politik und ihnen gewogene Genehmigungsbehörden regelmäßig brüsk als unwissenschaftlich zurückwiesen.
Doch 1978 war auch hier Schluss. Wasser drang in die Schächte ein, bis zu 14.000 Liter am Tag. Das Bergwerk ist seither einsturzgefährdet. Mit enormem Aufwand sollen nun die mehr als 100.000 zum Teil bereits rostenden Fässer zurückgeholt werden.
Und auch die nächste Entsorgungsidee sollte havarieren. Als 3 Jahrzehnte nach dem Asse-Debakel die Bundesregierung einräumt, dass gleich dem Morslebner und Wolfenbüttler-Salz auch der kristallene Untergrund in Gorleben nicht geeignet ist, Atommüll einzulagern. Weil Salz eben generell dafür nicht in Frage kommt, wie zahlreiche Sachkundige in Ost wie West über Jahrzehnte immer wieder betont hatten.
Dessen ungeachtet hatte man über Jahre im niedersächsischen Wendland Schächte ins hier unversehrte salzige Erdreich unter dem Gorlebener Forst gebuddelt. Die nun auch keiner braucht, sodass die 113 Castor-Behälter mit dem hochradioaktiven Müll aus deutschen Atommeilern, die zuvor in zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Anti-Atom-Bewegung nach Gorleben geprügelt worden waren, in der Halle über dem sinnfreien Stollensystem auf ihren Abtransport warten. Nur wohin? Das weiß auch dieses Mal wieder niemand.
Zwei Macher unter sich oder wenn eine Männerfreundschaft richtig teuer wird.
Das Fiasko in Gorleben nahm 1977 seinen Lauf, als die Atomindustrie endlich ihren Entsorgungsnachweis präsentieren wollte, der für den Betrieb der immer neuen Atomkraftwerke schon lange vorgeschrieben war. Da zeigten Bundeskanzler Schmidt und Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht entschlossen auf das Dorf Gorleben mit seinen spärlich besiedelten Waldgebieten drumherum und verkündeten das volle Programm.
In unmittelbarer Nähe zur damaligen Ostzone der DDR sollte für Westdeutschlands Atomindustrie das NEZ errichtet werden, das Nationale Entsorgungszentrum. Hier sei der Platz, der den Strahlenmüll aus den von Kanzler Schmidt so zahlreich im ganzen Land projektierten Atommeilern aufnehmen könne. Überdies wollte man an Ort und Stelle gleich noch die benötigten frischen Brennelemente für den Betrieb all der deutschen Meiler produzieren. So wurde eine Wiederaufarbeitungsanlage WAA, mitgeplant.
Das eher schlichte Gemüt Albrechts brach sich eindrucksvoll Bahn, als er einem zweifelnden Bergbauspezialisten zurief, er wolle die Ostzonalen mal richtig ärgern.
Die geologische Untauglichkeit der Atommüllkippe war Albrecht immer sonnenklar, aber einfach egal. Gleich hinter der Zonengrenze in Mausleben stürzten schon die ersten Gesteinsbrocken ab, plätscherte Lauge von den salzigen Wänden. Da befanden Schmidt und Albrecht das Westsalz auf der anderen Elbseite in Gorleben für tauglich. Kleinigkeiten wie die Fachexpertise der Bundesanstalt für Geowissenschaften, die dringend abriet, waren für die zwei Macher nicht von Belang.
Ministerpräsident Albrecht war erstaunt, was für eine widerborstige Stimmung in seinem eigentlich ruhigen und friedvollen Zonenrandgebiet aufkam, als er Anfang 1977 seine hochfliegenden Atompläne verkündete. Angeheizt wurde der Argwohn der örtlichen LandwirtInnen ausgerechnet vom Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, Carsten Sallander. Der Auftritt des Atommanagers im Gildehaus des Gorleben nächstgelegenen Städtchens Lüchow sollte eigentlich den Atomplänen von Ministerpräsident Albrecht dienlich sein, ging aber fulminant nach hinten los.
Der Festsaal war rappelvoll an diesem Februarnachmittag 1977. Man saß an langen Tischen vor seinen Biergläsern. Der Verband des Landvolks hatte Sallander zu einem Referat über die künftige Energiewirtschaft eingeladen. Um 16.05 Uhr kam jemand aus dem Schankraum in den Saal und rief hinein, was er gerade in den Radionachrichten gehört hatte. »Das Ding soll hierher!«
Der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht hatte soeben tatsächlich Gorleben als, so wörtlich, vorrangigen Standort für das Nuklearzentrum benannt. Pfui-Rufe, ungläubiges Staunen.
Nun hatte Nuklearmanager Sallander es schwer mit seiner Diashow. Versuchte es mit Beschwichtigung. Vergebens. Eine Chemiefabrik oder eine Atomproduktion verträgt sich nicht mit Ackerbau und Viehzucht. Eine Brennelementefabrik, die sogenannte Wiederaufarbeitungsanlage, ist beides. Chemie und Atom. Die LandwirtInnen sahen ihre Existenz in Gefahr und gingen auf die Barrikaden, von denen sie die nächsten 40 Jahre nicht mehr runtersteigen sollten.
Schon wenige Tage nach dem Eklat im Gildehaus rollte die erste Trecker-Demo durch Lüchow. Kurz darauf demonstrieren mehrere tausend AtomkraftgegnerInnen aus der ganzen Bundesrepublik erstmals direkt in Gorleben. Das Leben im Wendland veränderte sich in der Folge rasant, wie Drehbuchautor Peter Bauhaus resümiert.
In den kommenden Jahrzehnten haben alle im Wendland eine politische Bildung vom Feinsten genossen, was den Umgang mit Macht, Versprechen, mit Versuchen, uns über den Tisch zu ziehen, angeht.
Los ging es, als bald Carsten Sallander versuchte, das Erdreich für sein Atommülllager erkunden zu lassen, wofür man mit höchst fragwürdigen Methoden die dafür benötigten 12 Quadratkilometer des Bodens über den Salzstock von Gorleben kaufen wollte. Nachts fuhren Sallanders Patrouillen durch die Dörfer, leuchteten Höfe aus, offenkundig um die BesitzerInnen der Ländereien einzuschüchtern. Die aber zeigten sich wenig beeindruckt, verkauften der Atomindustrie ihr Land nicht.
Taktischer Rückzug oder wenn ein Regierungschef nicht schießen will.
Einer, der besonders viel des von der Atomindustrie so begehrten Areals besitzt, ist Andreas Graf von Bernstorff, ein Konservativer mit CDU-Parteibuch, der sich dem 300 Jahre alten Statut seiner Familie verpflichtet fühlt. Das familiäre Vermächtnis enthält das Verbot der forst- und landwirtschaftlichen Raubwirtschaft, legt klare Regeln hinsichtlich der Höhe der Verschuldung und der Abtragung von Schulden fest. Es fordert, Überschüsse für neue Ankäufe zu verwenden und Kapital als Reserve für schlechte Zeiten zurückzulegen. So sollten Familienmitglieder dazu erzogen werden, dem Publiko und der Welt zu dienen, wie es Jahrhunderte zuvor formuliert worden war.
Geradezu wegweisend für die existenziellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. In den Augen von AtommanagerInnen hoffnungslos antiquiert. Für die adelige Familie der Bernstorffs aber so maßgeblich, dass sie ihr Land nicht für die Atompläne von Ministerpräsident und Kanzler hergaben. Die WaldeigentümerInnen schlugen die offerierten 30 Millionen Mark aus.
Zu allem Überfluss gehörten auch die Rechte am tiefliegenden Salz, den Bernstorffs. Und auch hier waren sie beharrlich. Ganz nebenbei stellte Familienoberhaupt Andreas Graf von Bernstorff fest, dass die Christenunion ihm keine Heimat mehr bot und quittierte seine Parteimitgliedschaft.
Vorläufiger Höhepunkt der Renitenz war dann 1979 der Treck der Landmaschinen nach Hannover. Hunderte knatterten aus dem Wendland in die niedersächsische Landeshauptstadt. An die 100.000 Menschen am Straßenrand bejubelten den gewaltigen Traktorenkorso der widerspenstigen Bäuerinnen und Bauern.
Kurz darauf verkündete Landeschef Albrecht, ein nationales Atomzentrum sei technisch zwar machbar, um dann das große Aber hinterherzuschieben, politisch jedoch in Gorleben nicht durchsetzbar, denn er sei nicht bereit, auf verängstigte Menschen zu schießen.
Wobei das nicht so weit führte, dass Ernst Albrecht seinen Atomenthusiasmus entsorgt hätte. Er wollte nur eine andere Taktik einschlagen. Aufgrund der nicht nachlassenden Proteste schrieb er an Kanzler Schmidt, das nationale Entsorgungszentrum könne mit vertretbaren polizeilichen Mitteln nicht geschützt werden, solange die überwiegend feindliche Einstellung der Bevölkerung vor Ort und das starke Engagement weiter Bevölkerungskreise in der Bundesrepublik bestünde.
Niedersachsens Ministerpräsident glaubte, der Zorn der BürgerInnen richte sich vor allem gegen die sogenannte Wiederaufarbeitung, also die Zuarbeit für die Bombe. So schlug er vor, das allumfassende nationale Entsorgungszentrum auf eine reine Mülldeponie schrumpfen zu lassen. Galt es doch vor allem, der Atomindustrie endlich das Endlager für den Strahlenabfall aus ihren Meilern zu verschaffen, jenen Entsorgungsnachweis, den sie so dringend, atomrechtlich sogar verpflichtend braucht. Das schrieb Ernst Albrecht auch an den Kanzler.
Entscheidend ist, dass die Arbeiten zur Vorbereitung eines Endlagers weitergehen, dass die Entsorgungskoppelung nicht den Betrieb der vorhandenen Kernkraftwerke lahmlegt und den Bau weiterer verhindert.
Genau darum geht es seit Anbeginn und bis heute. Deshalb entstand seinerzeit im Gorlebener Forst die sogenannte Tiefbohrstelle 1004 der westdeutschen Atomindustrie. Zu der kamen schon bald viele, die die Nuklearmanager so gar nicht dabei haben wollten, berichtet der Dokumentarfilm Wehrdorf unseres Traums vom anderen Leben.
Am 3. Mai 1980 trafen sich morgens auf dem Dorfplatz in Trebel Tausende von Atomkraftgegnern aus der ganzen Bundesrepublik, um die geplante Tiefbohrstelle 1004 zu besetzen. Aufgerufen hatten hierzu die örtlichen Widerstandsgruppen, wie die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die Bäuerliche Notgemeinschaft und die Gorleben-Frauen. Mit der Besetzung des Platzes sollte eine Einstellung der Probebohrung in den Gorlebener Salzstock erreicht werden.
Sing doch, Vogel, sing, das Gorleben liebt, das Dorf der Totengräber seine eigene Grube gräbt.
Exakt dort, wo die Atomindustrie in die Tiefe wollte, errichteten die aufgewühlten WendländerInnen ihre freie Republik Wendland. Das Hüttendorf des autonomen Freistaats bevölkerten im Mai 1980 rund 500 ständige und tausende wechselnde BewohnerInnen. Einheimische, aber auch viele Menschen aus deutschen Großstädten, aus der Schweiz oder Österreich, aus Wiel, Ökologieinteressierte, Graswurzler, Spontis, enttäuschte Jusos, viele demoerprobte Aktivistinnen.
Die Freie Republik Wendland lebte Protest und Widerstand. Auf dem Bohrloch der Atomkonzerne. Derweil es im Bonner Kanzleramt, in der Staatskanzlei von Hannover, in den Behörden und Parlamenten partout nicht vorangehen will mit dem Entsorgungsnachweis, den es so dringend braucht. So dass die mächtige Bundesrepublik Deutschland die Geduld mit der kleinen, freien Republik verliert, wie das ARD-Radioarchiv dokumentiert.
In den Anlass, in den Arm.
Achtung, hier spricht die Polizei.
So beginnt das Ende der Freien Republik Wendland. Am frühen Morgen des 4. Juni 1980 sehen sich an der Bohrstelle 1004 rund 2500 Besetzer der geballten Staatsmacht gegenüber. Hubschrauber kreisen über dem Lager. Zwischen 6.000 und 7.000 Vertreter von Polizei und Bundesgrenzschutz sind angerückt mit geschwärzten Gesichtern.
Trotz der massiven Polizeigewalt hielten sich die BesetzerInnen an ihren Aktionskonsens, der da lautete, jede Verletzung von Personen vermeiden, nichts werfen, nicht einmal Güllebeutel. Die RepublikbewohnerInnen blieben konsequent gewaltlos. Das sorgsam von der Politik inszenierte Bürgerkriegsszenario wurde ad absurdum geführt. Die BesetzerInnen sahen einfach zu, wie PolizistInnen ihre NachbarInnen wegschleppten, bis sie selbst an der Reihe waren und aus dem Dorf gezerrt wurden. Bagger machten umgehend alle 110 Gebäude der Freien Republik dem Erdboden gleich.
Um 20 Uhr ist die Räumungsaktion beendet. Die Freie Republik Wendland existiert nicht mehr. Der lagereigene Piratensender verstummt. Doch der Widerstand bleibt.
Denn seither war für die Anti-Atom-Bewegung klar, um Deutschlands Weg zur Atomnation zu stoppen, musste der Atommüllpark Gorleben verhindert werden. Der Verbleib ihres strahlenden Abfalls war die Achillesferse der Atomlobby. So stellte auch Bundesumweltministerin Merkel, wie all ihre Vorgänger, unmissverständlich klar:
Gorleben spielt eine zentrale Rolle. Mit Gorleben ist die Zukunft der Kernenergie verbunden.
Folglich konzentrierte sich die Bewegung seit den 90er Jahren auf die Transporte des Atommülls, der mit sogenannten Castor-Behältern auf der Schiene ins Wendland gebracht wurde. Erstmals war Castor-Alarm am 25. April 1995.
Abends um 20.05 Uhr setzte sich der Atomzug am Meiler Philippsburg in Bewegung. Mit Sitzblockaden und Traktoren wehrten sich rund 2000 Menschen rund um Gorleben gegen den aus dem Süden anrollenden Mülltransport. 6500 Beamtinnen von Polizei und Bundesgrenzschutz machten dem Protest ziemlich zügig ein Ende und nach nicht einmal einem Tag war die Müllfuhre in der Gorlebener Lagerhalle. Fortan wurde jedes Jahr ein Atomzug terminiert. Die Bewegung musste sich etwas einfallen lassen, um der staatlichen Armada Paroli bieten zu können. Man wollte die Castor-Transporte politisch und finanziell uninteressant werden lassen.
David gegen Goliath. Oder wenn beim Backen was daneben geht.
Beim nächsten Mal war die Anti-Atom-Bewegung aufgestellt. Ein Strommast stürzte um, blockierte die Bahntrasse. Vom Kirchturm wurde der Gottesdienst gewaltfreier BlockiererInnen eingeläutet. 10.000 Menschen demonstrierten gegen den Atomzug. 200 Traktoren versperrten überall im Landkreis südlich von Lüneburg die Straßen. 8.000 AktivistInnen blockierten 20 Kilometer vor Gorleben die Bahnhofsausfahrt, wo die Castor-Behälter vom Zug auf Tieflader umgesetzt wurden, weil sie die letzte Strecke zum abgelegenen Gorlebener Lagerplatz auf der Straße zurücklegen mussten. 2 Tage saßen die Menschen hier vollkommen passiv, bis sie von Polizeitrupps über Stunden zusammengeknüppelt wurden und die Straße frei war. Dieser Gewaltexzess schien für die so entnervte wie überforderte Einsatzleitung die einzige Möglichkeit zu sein, den Mülltransport noch irgendwie durchzusetzen.
Der Ungehorsam Tausender trieb die Einsatzkosten immer höher. 1996 waren schon 15.000 Polizeikräfte gegen die AktivistInnen im Einsatz. Und selbst die Beamten zweifelten inzwischen an der Sicherheit der strahlenden Castor-Behälter. worauf Umweltministerin Merkel, die gern ihren wissenschaftlichen Hintergrund betonte, zu berichten wusste, dass auch beim Backen mal ein paar Krümel daneben fallen könnten. Der Kuchen schmecke dann trotzdem.
In der Folge fuhr Frau Merkel alles auf, was ein veritabler Polizeistaat zu bieten hat. Wenn mal wieder eine sichere Entsorgung des deutschen Atommülls nachgewiesen werden sollte, waren im gesamten Bundesgebiet 30.000 Beamtinnen im Einsatz. Mit zahllosem schweren Gerät, Wasserwerfern, Panzerwagen, Hubschraubern.
Von dieser Armee musste der Atomzug fortan quer durch die Republik eskortiert werden, brauchte trotzdem 5 Tage. Überall unterwegs protestierten AktivistInnen mit Blockaden und Mahnwachen. Immer wieder griffen Teile der Bewegung auch zu handfester Sabotage. Strommasten der Atomkonzerne sanken zu Boden, das sogenannte Mastensterben. AktivistInnen zündeten auch Funkmasten an, die der Kommunikation der Polizei bei ihren Einsätzen für die Atomindustrie dienten. Zudem blockierten die Protestler mit ausgefeilten technischen Konstruktionen die Oberleitungen von Zugstrecken.
Diese Formen des Widerstands waren über all die Jahre durchaus gefährlich. Das Risiko für die AktivistInnen hoch. Einige bezahlten den unerschrockenen Kampf mit ihrem Leben.
Der 22-jährige Sébastien Briat wird am 7. November 2004 in Frankreich vom Fahrtwind des Atomzugs, der die hochradioaktive Fracht aus La Hague nach Gorleben bringt, unter den Zug gesogen. Sébastien werden beide Beine abgerissen. Er verblutet an der Schiene in den Armen seiner Freunde. Hanna Poddick, die ein Jahr zuvor schulfrei beantragt hatte, um in Gorleben zu demonstrieren, bereitete sich an jenem Novemberabend, als Sébastien zu Tode kam, selbst auf eine Aktion vor, die den Müllzug in Deutschland blockieren sollte. Die damals 18-Jährige erinnert sich.
Ich bin auf dem Weg zum Aktionstreffpunkt. Wir sind ohne Telefone unterwegs, um nicht geortet und abgehört werden zu können. Am Treffpunkt fragt unsere Abholung, ob wir es schon gehört hätten. Hatten wir nicht. Dieses S veränderte schlagartig alles. Der Zug hatte in Frankreich Sébastien erfasst. Fassungslos, traurig und unsicher sitzen wir beisammen. Wir machten uns trotzdem auf den Weg zum lange vorbereiteten Aktionsort.
Es waren Tausende, die sich so wie Sébastien und Hanna im Stillen Jahr um Jahr auf unterschiedlichste Aktionen vorbereiteten. Wenn wieder ein Atommülltransport nach Gorleben avisiert wurde. Sie versperrten die Straßen, auf denen die Atomfracht rollen sollte, unterhöhlten und unterspülten sie, machten die Gleise, auf denen die Castor-Behälter fahren sollten, unbefahrbar. Und in den Waldgebieten entlang der Transportstrecke nahe Gorleben flogen Steine und Molotow-Cocktails, Feuerwerkskörper und Leuchtmunition auf die Polizeieinheiten, die die Transportstrecke abschirmten und tagelang die wendländischen Dörfer belagerten.
Diese Form des Protests war gewiss nicht für jede Atomkritikerin das Mittel der Wahl, aber für die Vielfältigkeit der Proteste gegen die Atomkraft in Deutschland über mehr als ein halbes Jahrhundert charakteristisch. Und genau diese Toleranz gegenüber nahezu allen Aktionsformen, solange sie keine Menschenleben gefährdeten, hatte einen beträchtlichen Anteil am Erfolg. So distanzierte sich in aller Regel keine Protestgruppe von der anderen, auch nicht von den Militanten. Und diese machten den Zurückhaltenderen keine Vorhaltungen. Die örtliche Bevölkerung unterstützte ganz überwiegend die zugereisten AktivistInnen.
Der Politik war dieses Miteinander der vielen unterschiedlichen AkteurInnen in der außerparlamentarischen Bewegung ein Dorn im Auge. Immer wieder bemühten sich Regierende jedweder Parteizugehörigkeit um Spaltung. Niedersachsens Innenminister gab schon in den 70er Jahren das Ziel aus, wenn die Volksmassen sich von denen trennen, ist deren politische Wirksamkeit gleich null. Gemeint waren die Militanten.
Doch zu dieser erhofften Spaltung kam es nie. Offenkundig setzte gerade die Kombination aus massenhaftem Protest und in Kleingruppen organisiertem Widerstand die Politik unter Zugzwang.
geschmeidig regieren. Mit den Grünen ist Atommüll in Gorleben sicher.
Heute steht im beschaulichen Gorlebener Forst eine provisorische Halle mit Castor-Behältern, von Politik und Atomindustrie großspurig Zwischenlager genannt. Für die Einheimischen ist es die Kartoffelscheune. Und das darunter mit gewaltigem Aufwand und Steuermilliarden ins Erdreich getriebene Stollensystem ist Symbol einer pompösen Niederlage. Keine Wiederaufarbeitung, keine Option auf die Bombe, kein Endlager für Atommüll und nach einem halben Jahrhundert Atomkraftnutzung noch immer kein Entsorgungsnachweis. Für die Regierenden aller Couleur zu allen Zeiten galt offenkundig legal, illegal, scheißegal.
Das war auch 2001 so. Auch da gab es keinen Entsorgungsnachweis. Als die Atomfuhren nach Gorleben plötzlich absolut sicher waren. Weil grün. Für die brisanten Strahlentransporte zeichnet seinerzeit der Umweltminister der Partei Die Grünen, Jürgen Trittin, verantwortlich. Sein Vorgesetzter war ein Mann, der 1980 die Freie Republik Wendland noch vor Ort durchaus wohlwollend in Augenschein genommen hatte. Gerhard Schröder.
Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies. Und ich finde, das soll nicht gestört werden. Das muss unsere Gesellschaft ertragen können.
2001 wollten Schröder und Trittin das nicht mehr ertragen. Für die beiden Männer war es an der Zeit, die Atomtransporte und Gorleben zu rehabilitieren. Für die Grünen, die jahrelang behauptet hatten, Teil der Anti-Atom-Bewegung zu sein, waren die Castor-Transporte ins Wendland jetzt so wörtlich notwendig und eine internationale wie moralische Verpflichtung.
Überaus geschmeidig präsentierten Minister Trittin und Kanzler Schröder gemeinsam mit Deutschlands führenden NuklearmanagerInnen dann auch gleich noch einen sogenannten Atomkompromiss. Großzügige Strommengen wurden mit den Konzernen verabredet, die noch durch Kernspaltung produziert werden durften. Dann aber sei Schluss. Irgendwann in 20 Jahren oder so. Die bis dahin weiter anfallenden gigantischen Mengen Atommüll wollte man nach Gorleben schaffen lassen. Irgendwie.
Der einstige Gorleben-Mitdemonstrant Trittin war stolz auf sein Werk als Minister und hielt fortan alle, die gegen seinen Atomzug demonstrieren wollten, für, so wörtlich, bescheuert. Und mehr noch. Auch die Strahlenmüllendlagerung in salzigen Bergstollen, die längst als untauglich erkannt worden waren, erschien Herrn Trittin mit den Augen eines Ministers gar nicht mehr abwegig.
Es ist offenkundig nicht von Belang, wer die Ministerien bewohnt. Der Atommülltourismus bleibt immer der gleiche. Ironie der Geschichte, ausgerechnet im Jahr des ersten grünen Atomtransports gelang den AktivistInnen trotz einer noch einmal gewaltigeren Polizeieskorte, die jeden Meter des rund 50 Kilometer langen eingleisigen Schienenstrangs vor Gorleben schon weit vor dem Herannahen des Zuges besetzte, ein beachtlicher Coup. Die OrdnungshüterInnen hatten die 16-jährige Marie und ihre Freunde nicht bemerkt, die sich, lange und präzise vorbereitet, im Gleisbett auf der Strecke des Atomzugs festgekettet hatten. Ihre Arme waren mittels einer komplexen Konstruktion im Untergrund einbetoniert. Die Polizei war ratlos.
Es war wieder einmal eine neue Protestform der nächsten Widerstandsgeneration, die sich dem Atomstaat entgegenstellte. Marie und ihre Mitstreiter waren erstmal nicht aus dem Gleisbett zu lösen. Und so musste der von Minister Trittin gecharterte Atomzug doch tatsächlich rückwärts fahren und unter strenger Bewachung geparkt werden. 12 Stunden stand die heikle Fracht in der Landschaft rum. Dann hatten die PolizeitechnikerInnen es geschafft, die jungen BlockiererInnen aus dem Gleis zu lösen.
Schneidig regieren oder mal zeigen, wie es geht.
Die Anti-Atom-Bewegung hatte rund um Gorleben all die Jahre ganz nebenbei ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1985 mit Leben erfüllt.
In einer Gesellschaft, in welcher der direkte Zugang zu den Medien und die Chance, sich zu äußern, auf wenige beschränkt ist, verbleibt dem Einzelnen, neben seiner organisierten Mitwirkung in Parteien und Verbänden, im Allgemeinen nur eine kollektive Einflussnahme durch Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit für Demonstrationen. Namentlich in Demokratien mit parlamentarischem Repräsentativsystem und geringen plebiszitären Mitwirkungsrechten hat die Versammlungsfreiheit die Bedeutung eines grundlegenden und unentbehrlichen Funktionselementes. Demonstrativer Protest kann insbesondere notwendig werden, wenn Repräsentativorgane mögliche Missstände und Fehlentwicklungen nicht oder nicht rechtzeitig erkennen oder aus Rücksichtnahme auf andere Interessen hinnehmen.
Weiterer Schauplatz solch demonstrativen Protestes war unmittelbar nach dem Verfassungsgerichtsurteil Mitte der 80er Jahre Bayern geworden.
Ein Tag voll hellem Sonnenschein, es war ein Glückstag, ganz gewiss, wer in der Bayernland entstanden ist. Es war ein Glückstag, ganz gewiss, wer in der Bayernland entstanden ist.
Die Zugspitzung. Der besonders atombegeisterte Freistaat, der aber von jeher vehement ein Endlager für den Atommüll bei sich ablehnt, signalisierte nach den gescheiterten Bemühungen um eine Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben sein Interesse, die Produktion neuen Brennstofffutters im Süden in die Hand zu nehmen. Mal richtig, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.
Wackersdorf, Ende der 80er. Straßenkampf. Mitten im Wald. Steinwürfe, Knüppel, Tränengas.
Reicht denn das heute nicht schon wieder? Wir haben doch nichts da und jetzt kommen wir schon wieder mit dem Gas. Vorige Woche bin ich im Krankenhaus gewesen, habe ich eine Lungenspiegelung gekriegt. Heute hat er schon wieder mit dem Gas umeinander.
Gasgranaten vom Hubschrauber auf normale Bürger. Wie konnte es so weit kommen?
Die Kriterien für einen Atomstandort unterschieden sich im Süden nicht von denen zuvor im Norden. Möglichst wenig besiedelt, möglichst konservative Einwohnerschaft. Man verfiel auf Wackersdorf. Und täuschte sich wie zuvor schon in Gorleben, so dass auch dieser Ortsname synonym für eine weitere krachende Niederlage der Atomenthusiasten wurde.
Als Bayern im September 1985 entschied, für die Wiederaufarbeitung von Brennelementen in Wackersdorf den Wald im Taxöldner Forst zu roden und einen massiven Bauzaun zu errichten, errichteten die Oberpfälzer, wie einst die Wendländer, ein Hüttendorf. Wieder räumte die Polizei mit gewohnter Rücksichtslosigkeit, wieder wurden hunderte AktivistInnen festgenommen, wieder viele verletzt. Und wieder funktionierte die Abschreckung nicht. Einige Monate später, zu Pfingsten 1986, kamen 100.000 Menschen in den Süden der Republik. Viele attackierten den Bauzaun der neuen Atomfabrik.
Zudem leistete Landrat Hans Schuirer seinerzeit einen erheblichen Beitrag zum Fiasko von Wackersdorf. Der aufrechte Sozialdemokrat lehnte es trotz aller nachdrücklichen Forderungen, ja sogar Drohungen der Landesregierung beharrlich ab, die Baugenehmigung für die Atomanlage zu erteilen. Auch die GrundeigentümerInnen im Süden ließen die Atomindustrie auflaufen, wie die von Bernsdorfs im Norden es bereits getan hatten. Der arbeitslose Grundeigner Michael Meyer lehnte ein Millionenangebot der Atomindustrie ab.
Die dann auch hier bald resignierte. 1989 wurde Wackersdorf beerdigt. Wie kurz zuvor sein gewichtigster Fürsprecher Franz Josef Strauß. Frieden kehrte ein, nach dem Gorlebener, nun auch im Taxöldner Forst.
Thank you.
Politik stets zu Diensten, mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg zum Atomausstieg.
Nach der Bundestagswahl 2009 setzte die neue Regierungspartei CDU/CSU/FDP um, was sie beim sogenannten Atomkompromiss von Rot-Grün einige Jahre zuvor angekündigt hatte. Die Atomkraftwerke dürfen unbegrenzt weiterlaufen.
Derlei Unverfrorenheit mobilisierte umgehend wieder die hier und da schon ermattet geglaubte Bewegung. Zehntausende versammelten sich in Berlin mit 400 Traktoren, die unter dem Motto »Mal richtig abschalten« am Brandenburger Tor vorgefahren waren. Mehr als 100.000 Menschen standen später in einer 120 Kilometer langen Menschenkette im Norden der Republik zusammen, zwischen den Atomkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel. Noch einmal 60.000 waren es im Süden, die den Meiler Neckar-Westheim mit der Landeshauptstadt Stuttgart verbanden.
Wo man in der Parteipolitik sonst so gern auf den besorgten Bürger hört, war man für diese massenhaften Bekundungen allseits taub. Die Strahlen fuhren mit ihren bewaffneten Eskorten, rollten weiter quer durch die Republik nach Gorleben.
Doch dann die Zäsur. Fukushima. 3 Monate nach dem Gau in Japan beschließt der Bundestag im Sommer 2011 das Aus für alle deutschen Atomkraftwerke.
Wie nicht anders zu erwarten, machten die Energiekonzerne Entschädigungsansprüche geltend. Das Bundesverfassungsgericht bejahte den Atomausstieg, verfügte aber, dass den Atomkonzernen Ausgleichszahlungen zustünden. Das hieß, um die Atomkraft ein für alle Mal loszuwerden, musste die Regierung nochmals tief in die öffentlichen Kassen greifen. Für sogenannte unverwertbare Elektrizitätsmengen und entwertete Investitionen waren den Atomkonzernen genau 2,428 Milliarden hinterherzuwerfen. Bis es am 15. April 2023 dann schließlich auch konkret soweit war. Alle deutschen Meiler sind aus.
Einen tauglichen Stellplatz für ihren über 60 Jahre angehäuften Atommüll, den Entsorgungsnachweis, haben alle noch immer unverbesserlichen Atomfürsprecher weiter nicht. Die Suche nach einem Endlager für inzwischen mehr als 10.000 Tonnen hochradioaktiver Hinterlassenschaft der deutschen Kernspalterei startet nach einem halben Jahrhundert jetzt wieder von vorn. Die 2 Milliarden Euro, die allein im Gorlebener Salz versenkt wurden, wären ebenso wie die für den nun anstehenden Rückbau des nutzlosen Schachtsystems nochmal anfallenden 200 Millionen schon in den 80er Jahren vermeidbar gewesen. Doch von Schmidt über Kohl und Schröder bis Merkel wussten's alle Regierenden besser.
Die Welle reiten von grünen Krawatten und gelben Gummilatschen.
Während tausende Brennelemente notgedrungen weiter an und in Deutschlands stillgelegten Atomkraftwerken vor sich hin glühen, bricht unmittelbar an Europas Ostgrenze ein Krieg aus. Bei dem werden erstmals Atomreaktoren zu Kampfzonen. Russische Truppen besetzten bei ihrem Überfall auf die Ukraine die Atomruine Tschernobyls. Kurz darauf schlugen Granaten und Raketen auch rund um den größten europäischen Komplex zur Atomstromproduktion ein, 6 Meiler mit dem Namen Saporischschja. Heute ist die Anlage rundum vermint. Für Deutschlands Atomlobby Anlass genug für ein Comeback der deutschen Atommeiler zu trommeln, gerade einmal 2100 Kilometer vom Kriegsgeschehen entfernt.
Dafür zieht Bayerns Ministerpräsident Söder gelbe Gummischlappen an die Füße und setzt sich einen blauen Helm auf den Kopf. Das braucht es offenbar zum Besuch eines deutschen Atommeilers. Auf einer Brücke über den im Abklingbecken des Kraftwerks Isar 2 in Niederbayern ruhenden Brennelementen zelebriert Markus Söder mit seinem genauso kostümierten CDU-Pendant Friedrich Merz das nächste Aufbäumen für den nächsten Ausstieg aus dem nächsten Atomausstieg.
Technisch, personell und rechtlich sei das möglich, die deutschen Atommeiler weiter zu nutzen, wissen die zwei Experten. Und tags darauf sekundiert die Frankfurter Allgemeine: Es ist nie zu spät für Isar 2.
Wenn sich die Weltgemeinschaft um ein nukleares Inferno wegen zusammengeschossener Atommeiler an der EU-Außengrenze sorgt, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommt, dann wirbt man dafür, gleich nebenan schnellstmöglich genau solche Meiler wieder anzuwerfen. Was sonst?
Als zentrales Argument für die abermals angestrebte Inbetriebnahme der Atommeiler musste eine durch den Krieg in der Ukraine prognostizierte Versorgungsunsicherheit in Deutschland herhalten. Deutschlands Medien heizten pflichtschuldig im Hitzesommer 2022 Ängste an, alsbald im Kalten und Dunklen zu sitzen. Am lautesten dabei sind ausgerechnet jene, die über Jahrzehnte gar nicht genug von russischem Gas und Öl bekommen konnten und alles taten, dass die heimischen ProduzentInnen erneuerbarer Energien bloß nicht erfolgreich werden.
Einer reitet die Welle besonders enthusiastisch, auch wenn der natürlich noch immer keinen Entsorgungsnachweis für seine Hinterlassenschaften hat. Der Mann mit dem blauen Helm in Isar 2, jener frühere bayerische Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit, bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat und heutige Ministerpräsident des Freistaates.
Bei diesem Markus Thomas Theodor Söder lohnt es sich, kurz zurückzuspulen, nach 2011. Auch damals, nach der Explosion des Atomkraftwerks in Fukushima, zog er sich sogleich um. Statt gelber Latschen legte er seinerzeit eine grüne Krawatte an. Wochenlang.
Söder gibt sich seit dem Reaktorunfall von Fukushima grün bis zum Hals. Jeder soll wissen, wo Söder neuerdings steht, beobachtete die Süddeutsche Zeitung seinerzeit.
Hatte dieser ergrünte Söder doch 2011 gefordert, Deutschland müsse aus der Atomenergie aussteigen. Japan ändert alles, donnerte er. Damals.
Und wie damals, als er rasant vom Atomlobbyisten zum Atomgegner mutierte, vollführte Herr Söder auch 2022 eine entschlossene Wende. Gegen die Atommeiler und ihren Weiterbetrieb gebe es gar keine Argumente, lässt er nun wissen.
Und viele stimmen wieder ein. Wie geübt. Der Boden dafür war über Jahrzehnte bereitet, vor allem medial. Und das ist kein Zufall.
Milde Gaben für die Presse, vom Journalisten unterstützen und Geschichten platzieren.
Im Frühjahr 2019 hatte die Zeitschrift Der Spiegel eine satte Überweisung aufs Konto bekommen. Aus dem fernen Seattle. Ein paar Millionen waren es. IT-Legende Bill Gates hatte sein Herz für die Arbeit der JournalistInnen in der Hamburger HafenCity entdeckt. Eine neue Abteilung des Medienhauses sollte unterstützt werden. Selbstverständlich ohne jede Einflussnahme auf die redaktionellen Inhalte, wie ein Verlagssprecher schneller beteuerte, als eine Frage zu einer möglichen Interessenkollision gestellt werden konnte.
Wenige Monate nach der Spende aus Übersee titelte der Spiegel dann »Atomkraft, ja bitte« und meldete, dass Forscher des AKW neu erfinden.
Gemeint waren TüftlerInnen einer Firma von Bill Gates mit Namen TerraPower. Auf 7 Spiegelseiten wurde der Atomausstieg in Deutschland als deutscher Irrweg untersucht, als eingehandelte Erblast klassifiziert und die verlockende Möglichkeit einer Renaissance der Kernenergie mittels Kernreaktoren der Zukunft dargelegt. Das führte dann zu dem Fazit:
In einer Welt, die den Klimawandel als Apokalypse beschreibt, wandelt sich die Atomkraft vom Teufelswerk zum rettenden Geschenk der Natur.
Eine beliebte, von Atomlobbyistinnen in der Vergangenheit bereits abgenutzte Redewendung, der sich Spiegelautor Philipp Bethke gewiss rein zufällig bedient. Zwar räumt er gelegentliche Probleme mit dem Geschenk der Natur ein. Zu teuer, dann der giftige Müll und der ein oder andere Reaktor ist auch explodiert. Doch das alles war gestern, denn jetzt gäbe es im Labor Atomreaktoren, die all diese Nachteile nicht mehr hätten. Und diese Meiler kämen, by the way, aus dem Hause Gates.
Ausgerechnet Spiegelmann Bethge war es, der 2010, damals finanzierte Gates das hanseatische Medienhaus noch nicht, schon einmal über derlei innovative kleine Reaktoren berichtet hatte, einen neuen Reaktortypus, eben von Gates Firma TerraPower. Zu der Zeit war Bethge aber noch argwöhnisch, schrieb, die Atomkraftbranche will sich mit zivilen Minimeilern in die Zukunft retten.
2019 nun legte sich derselbe Schreiber sogar persönlich ins Zeug. In einem Video-Statement, das seinen neuen Artikel ergänzt, schwärmt Bethge:
Ich glaube, es liegt eine Chance in der Kernenergie, die auch Deutschland nicht auf alle Zeit ungenutzt lassen sollte.
Der hanseatische Pressemann södert gewaltig. Und ein Faktencheck von Astrophysiker Harald Lesch, der im ZDF die Sendung Terra X präsentiert, lässt Bethges Recherchekunst in keinem guten Licht erscheinen. Das ist natürlich Teufelstechnik, die überdies in keiner Weise neu sei, ordnet Lesch ein.
Was auch Reaktorexperte Christoph Pistner vom Öko-Institut bestätigt. So eine Welle an Schlagzeilen kommt leider immer wieder. Die meisten der Konzepte wurden bereits in den 40er, 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts diskutiert. Und nun also erneut. Dem Spiegel sei Dank.
Es ist wohl das, was der inzwischen verstorbene Grand Seigneur der PR-Branche Harold Burson, der mit 4000 Marketingagentinnen rund um den Globus für Giftmischer, Waffenproduzenten und Atomschmieden agierte, Geschichten platzieren nannte. Journalistinnen unterstützen, um ideologische Blockaden aufzubrechen, neue Zielgruppen aufzuschließen, wie es in internen Strategiepapieren des Deutschen Atomforums heißt. Ein verändertes Meinungsklima zur Kernenergie wolle man so etablieren.
Dafür sollten unabhängige Personen, die die Glaubwürdigkeit der Pro-Atom-Botschaft erhöhen, eingebunden werden. Anerkannte moralische Instanzen, heißt es wörtlich vom Atomforum, das 2010 sein 50-jähriges Jubiläum feierte.
Zum Festvortrag lud man Historiker Arnulf Baring, einen honorigen Geistesriesen in der Wahrnehmung der AtomlobbyistInnen. Ihre moralische Instanz. Jener Baring, der die Einordnung des Holocaust als unvergleichliches Verbrechen für übertrieben erachtet und der sich schon mal für die rechtsradikale Zeitschrift Junge Freiheit engagiert.
Dieser Herr Baring sollte nun Kanzlerin Merkel öffentlich ins Gewissen reden. Was Baring auftragsgemäß auch tut. Als unparteiischer, aber leidenschaftlich engagierter Bürger, wie Baring seinen Vortrag einleitet. Energiepolitische Scheuklappen würden nicht weiterhelfen. Gerade aus unserer Geschichte wissen wir, wer Realitäten nicht rechtzeitig erkennt, riskiert Desaster. Noch sei Zeit, energiepolitisch umzusteuern, mahnt Baring.
Der später einräumt, dass MitarbeiterInnen einer für das Atomforum tätigen PR-Agentur ihm beim Verfassen seiner Rede, wie Baring es nennt, zugearbeitet hätten. Und die ZuarbeiterInnen arbeiteten gleich auch noch der FAZ zu. Sie unterstützten die JournalistInnen der Frankfurter Allgemeinen, indem sie aus den Ausführungen des Festredners Baring einen exquisiten Gastbeitrag machen. Wieder 100.000-fache Multiplikation.
Es ist einer der vielen PR-Coups der Atomlobby, für die nahezu unerschöpfliche Finanzmittel bereitstehen, um vermeintlich mit Atom das Klima zu retten. Dass das Geld für diesen Feldzug nicht ausgeht, dafür bürgen weltberühmte Ehrenmänner, die mit Freundschaftsanfragen im Internet, Schallplattenfirmen, Weltraumtourismus oder durchs Land hetzenden Paketknechten zu märchenhaftem Reichtum gekommen sind.
Mark Zuckerberg, Richard Branson, Jeff Bezos, George Soros und andere Oligarchen. Zusammengebracht für eine strahlende Zukunft hat sie alle in der Breakthrough Energy Coalition, Spiegel-Sponsor Bill Gates.
Der Kampf geht weiter.
Um in Deutschland die Klimaziele mittels Atomkraft zu erreichen, wären nach der Analyse einer Fachkommission des Bundestages 60 neue Reaktoren zwischen Nordsee und Alpen nötig. Woher die dann das Basismaterial für die Kernspaltung, das Uran, bekommen sollen, weiß niemand. Es ist weltweit schlicht nicht verfügbar.
Zudem ist kaum ein Konzern noch bereit, in die Risikotechnologie Atomkraft zu investieren. So wurde im französischen Flamanville 2007 mit dem Bau eines neuen Atomkraftwerks begonnen. Für 2012 war die Inbetriebnahme angekündigt. Noch 2024 ist Flamanville eine Baustelle. Die Kosten haben sich über die Zeit vervielfacht. Anfangs waren 3,5 Milliarden Euro kalkuliert. 15 Jahre später sind es bald viermal so viel. Und der französische Rechnungshof geht davon aus, dass es bis zu einer möglichen Fertigstellung eines fernen Tages an die 20 Milliarden Steuergeld werden. Kein Wunder, dass der französische Energieversorger EDF inzwischen mit 64,5 Milliarden Euro verschuldet ist. Der Steuerzahler bürgt.
Auch in Finnland wurde vor mehr als einem Jahrzehnt ein neues Atomkraftwerk geplant, in Hanhikivi. Ein öffentlich gefeiertes Investorenkonsortium reduzierte sich schnell wieder. Nahezu die Hälfte der GeldgeberInnen ist abgesprungen, sodass auch diese Baustelle brach liegt.
Ebenso desolat steht es um die Atomrenaissance in Großbritannien. Zwei Neubauprojekte, in Wales und im Nordwesten Englands geplant, wurden 2019 abgesagt. Die Konzerne Toshiba und Hitachi gaben auf. Es wurde ihnen zu teuer. Sodass 2024 in 32 Ländern noch 407 Reaktoren mehr oder weniger regelmäßig am Netz sind, fast 10% weniger als vor 20 Jahren.
Für Fridays for Future blockiert Atomenergie schlicht die gebotene Energiewende, sodass zusammenwächst, was zusammengehört, über die Generationen hinweg. In der internationalen Kampagne Don't Nuke the Climate verwahren sich die AktivistInnen, die fürs Klima und die gegens Atom gemeinsam gegeneinander ausgespielt zu werden.
Gemeinsam ist ihnen der Mut zum Ungehorsam, das Selbstbewusstsein für entschlossenen Protest. Denn die außerparlamentarische Anti-Atom-Bewegung in Deutschland hat etwas Großes etabliert, eine Kultur des Widerstands.
Ziviler Ungehorsam schaltet Deutschlands Atomkraft aus. Es sprachen Barbara Auer, Sebastian Betzel, Johann von Bülow, Johanna Christine Gehlen, Walter Sittler und Anna Thalbach. Texte: Wolfgang Ehmke, Frank Otto, Hanna Poddich, Wladimir Slifiak, Eva Stegen und Henning Fenske. Musik: Günter Brackmann und Abi Wallenstein. Technische Realisation Mirko Eiser, Konzept und Regie Oliver Ness. Eine Produktion des Hamburger Literaturfestivals Lesen ohne Atomstrom.